Ich möchte euch nochmal herzlich begrüßen zu unserem Frauenfrühstück-Special. Vorher möchte ich mal ein paar Infos weitergeben. Wir werden im September kein Frauenfrühstück haben, weil das kollidiert genau mit dem Intermissionstag. Und Jörg lässt euch ausrichten, ihr könnt ja alle am Nachmittag kommen und die Intermission unterstützen. Im Oktober haben wir auch kein Frauenfrühstück, weil wir da in Mardorf sind, auf Frauenfreizeit. Nächste Frauenfrühstück ist dann wieder im November und dann haben wir schon wieder kein Frauenfrühstück, weil wir dann ja unseren Kleidertausch haben. Aber kriegt dann einzeln noch mit. Gut, ich möchte mal einen Vers vorlesen, ganz allgemein, zu unserem Zeugnis Frauenfrühstück. Und zwar steht da in Römer 10, 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das sei jetzt über den ganzen Vormittag gestellt. Wir wissen eigentlich alle, dass es schön ist, Zeugnis zu geben und von Jesus zu erzählen, von dem, was er getan hat im Leben. Aber vor so einer Gruppe ist es auch unter Umständen ein bisschen mit Herzklopfen verbunden, weil es ja auch immer wieder neu bewegt und manche sind auch schwere Dinge. Also wir haben 5 Frauen, die gern was sagen wollen. Und ich werde jede kurz einleiten. Und zwar, Kirsten wird beginnen und über ihr Zeugnis soll der Vers stehen, 1. Petrus 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi.
Gut, dann kommt mal die Heulsuse gleich nach vorne. Davon wusste ich nichts und so wie ich halt bin, trifft mich das natürlich auch gleich wieder. Aber egal, es geht ja nicht um mich, sondern es geht um Jesus und für ihn möchte ich Zeugnis geben, ihm die Ehre geben, weil er mich in einer sehr notvollen und schweren Zeit echt so getragen hat und mir so viel Trost geschenkt hat und so viel Hilfestellung durch sein Wort. Und sein Wort war wirklich eines Fußes Leuchte die ganze Zeit. Gabi, das hättest du nicht machen dürfen. Na gut, ich bin präpariert. Ja, dann nimmst du mit. Ja. Also beginnen möchte ich. Oh, kann ich so dicht dran oder? Beginnen möchte ich mit meiner Schwester. Viele von euch haben sie gekannt, weil sie ja auch öfter hier in der Gemeinde war zu irgendwelchen Veranstaltungen und so weiter. Und einige haben auch schon gehört, wie es mir da in dieser Zeit ergangen ist. Vielen Dank für alle Gebete. Aber ich möchte echt so, ich stehe im Rückblick staunend da und denke, oh, was hat Jesus getan? Also die ganzen Lieder waren wirklich treffend. Also, meine Schwester war eigentlich so eine Widerständlerin, kann man sagen. Sie hat also sich konsequent, obwohl sie immer wieder zu Veranstaltungen gekommen ist, dagegen gewehrt, zum Gottesdienst zu kommen, in irgendwelche geistlichen Teile hineinzukommen, so dass sie also sich Jesus vom Leib gehalten hat. Und das war natürlich auch nicht einfach in unserer Beziehung, weil das hat häufig Auseinandersetzungen gebracht und unsere geschwisterliche Beziehung war dadurch auch oft betrübt. Hinzu kam, dass sie gesundheitlich sehr angeschlagen war und ja, man konnte es ihr teilweise ansehen. Ja, da habe ich halt auch viel emotional getragen halt in der Zeit. Entschuldigung.
Macht nichts.
Dann auch, dass sie innerhalb von 4 Monaten 4-mal ins Krankenhaus musste. Wegen unterschiedlichster Dinge. Und beim 3. Mal war es halt lebensbedrohlich. Und so musste sie auf die Intensivstation. Und ja, das war halt eine schwere Zeit für sie, aber auch für mich, immer wieder dorthin zu gehen und sie leiden zu sehen und nichts tun zu können. Und ja, die Ärzte haben gesagt, dadurch, dass sie auch völlig abgemagert war von den vorherigen Krankenhausaufenthalten und geschwächt, dass es unklar war, ob sie überhaupt überleben könnte. Und ja, mit diesem Gefühl geht man dann in die Intensivstation und fragt sich, ist sie jetzt schon tot? Was ist? Und ich wusste, sie ist nicht bekehrt. Und das war mein größtes Anliegen, dass sie sich bekehrt. Und ich habe Jahre für sie gebetet und nichts hatte sich bewegt. Ja, das hat mich halt völlig umgehauen, als sie dann eben auf dieser Intensivstation war. Und mein Vertrauen in dieser Zeit war nicht besonders groß, weil dieser Anblick ständig und dem entgegenzusetzen, eine Hoffnung, die ich hatte, aber die auch diffus war, weil, ne, wenn sie nicht Ja sagt zu Jesus, was passiert dann? Das war so meine Fragestellung und ich habe mir deshalb auch viel Druck gemacht in dieser Zeit, ob ich noch etwas sagen sollte oder nicht. Und habe ihr auch einen persönlichen Brief geschrieben, liebe Monika, und dann ne, diverse Bibelstellen, die sie ermutigen sollten. Aber dazu ist es nicht gekommen, weil wenn sie wache Phasen hatte und ich fragte, ob ich für sie beten konnte, hat sie gesagt, nein. Und so habe ich mich auch gar nicht getraut, diesen Brief ihr zu lesen. In dieser Zeit habe ich einen Bibelvers von einer Schwester bekommen, aus Hiob 36, Vers 15 und 16. Und da hat Gott mir Mut gemacht. Er hat gesagt, aber den Elenden wird er durch sein Elend erretten und ihm das Ohr öffnen durch Trübsal. So reißt er auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Und an deinem Tische voll von allem Guten wirst du Ruhe haben. Das hat mich ermutigt und ich habe auch in dieser Weise gebetet. Und das Tolle war, dass am nächsten Tag gleich darauf per Postkarte der gleiche Vers noch einmal kam. Gott hat es mir bestätigt und ich konnte mich an diesem Vers festhalten. Er wollte erretten. Ja, trotzdem war es natürlich mit dieser ganzen Ungewissheit, wie es ihr gehen würde, auch immer wieder schwer, in diese Intensivstation zu gehen. Und ich war total schwach. Und an einem Tag saß in dem Vorraum, man kommt immer durch so eine Schleuse, saß eine Frau in dieser Intensivstation, die weinte sehr. Und ich war so berührt von ihrem Leid, dass ich einfach nur auf sie zugegangen bin, sie in den Arm genommen habe und wir hatten Zeit, miteinander zu reden. Und ich konnte ihr beziehungsweise ihre Situation war, dass sie selber gerade vor 2 Tagen eine Operation gehabt hatte und ihr Vater, der auch im Krankenhaus lag, war gerade den Tag in die Intensivstation gebracht worden. Man hatte sie auch aus der Station heruntergeholt. Sie saß da jetzt und man hat ihr gesagt, ihr Vater wird den nächsten Tag nicht überleben. Sie können jetzt hier warten, wir holen sie dann in einer Stunde oder so ab. Und dann saß sie da diese Stunde und war am Weinen, weil sie völlig fassungslos, selber krank. Naja, auf jeden Fall hatte Gott das so geführt, dass wir da alleine waren in dieser Zeit und ich konnte ihr also von Gottes Liebe erzählen und von Erlösung und ja, ich habe sie dann gefragt, ob ich auch für sie beten könnte. Sie hat eingewilligt, das habe ich dann getan, für sie und ihre Familie gebetet. Denn sie hatte auch noch die schwere Aufgabe, es ihrer Mutter mitzuteilen, die krank auch zu Hause war. Ja, und danach habe ich sie dann gefragt, ob sie meine Telefonnummer haben möchte, wenn sie mal reden möchte. Und habe dann in meiner Tasche genestelt, um einen Zettel zu finden. Und das Einzige, was ich fand, war dieser Brief, den ich an Moni geschrieben hatte. Und ja, dann habe ich da drauf schreiben wollen. Und dann dachte ich, ach, eigentlich ist das so viel gute Nahrung. Vielleicht liest sie ihr den einfach vor. Und dann lehnte sie so an der Wand, hatte die Augen geschlossen, die Tränen liefen runter. Und ich habe ihr während der Zeit diese Bibelverse vorgelesen. Und hinterher sagte sie einfach nur, das war gut. Und ja, dann habe ich gedacht, dann kann sie den Brief auch haben. Und wollte dann oben nur ausstreichen, ne, den Namen liebe Monika, und wollte ihren Namen dort eintragen. Und da sagt sie, ach, das brauchst du nicht, ich heiße sowieso mit zweitem Namen Monika. Und ich finde es so irre, wie Gott diese Frau in ihrem Leid gesehen hat und dann so einen schwachen Tölpel wie mich hingeschickt hat und dann auch noch, ja, einfach ihr Trost spendet und dann auch noch mir zeigt letztendlich, wie er das geführt hat. Das ist einfach genial. Das war eine schöne Beigabe in der ganzen schweren Zeit. Und 2 Tage später habe ich sie dann zufällig nochmal getroffen und ihr Vater war tatsächlich gestorben. Aber sie hatte ihrer Mutter auch diesen Brief vorgelesen und die hat ebenfalls Trost dadurch empfangen. Also, wie groß ist unser Gott, danke für Jesus. Ja, nach einiger Zeit des schweren Ringens und so weiter erholte sich meine Schwester wieder, kam dann auch aus der Intensivstation heraus und ja, ihre Zeit war offensichtlich noch nicht gekommen. Und man merkte auch, ihre widerständlerische Art war wieder da, nachdem sie gesund wurde. So. Sie wurde dann nach Hause entlassen und nach 10 Tagen ist sie gestürzt und musste wieder ins Krankenhaus. Hat dort eine OP auch gut überstanden. Aber ihre Grunderkrankung, sie hatte ja eine Grunderkrankung, die hatte sich verschlechtert und trotzdem meinten die Ärzte bei Untersuchungen, es ist alles in Ordnung. An dem Tag hatte ich noch mit dem Arzt gesprochen, er sagte, es ist alles in Ordnung soweit. Wir machen noch die und die Untersuchungen, wir haben da zwar Bakterien festgestellt, aber, und naja, und so bin ich dann beruhigt gefahren, aber in der Nacht bekam ich dann den Anruf, dass sie gestorben ist. Ich war sehr erschüttert darüber. Und trotz des Bibelverses aus Hiob, der mir eigentlich Hoffnung und Halt gegeben hatte, konnte ich damit nichts anfangen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt ist sie gestorben. Ist sie jetzt errettet? Ist sie nicht errettet? Ich konnte nichts tun. Ich habe nicht mal mit ihr über Gott geredet, gar nichts. Und dann kam aber wieder Jesus ins Spiel und das ist immer tröstlich. Er hat mich da nicht hängen lassen, sondern er hat, ich habe so einen Umklappkalender, den ich jeden Tag lese mit Bibelstellen. Und da stand an ihrem Todestag aus Lukas 7, Vers 13, als Jesus sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Und ich habe erst gedacht, damit meint er meine Schwester, aber dann habe ich den Zusammenhang der Geschichte gelesen, da geht es nämlich um die Auferweckung des Jünglings. Und Jesus war bewegt von dem Leid der Mutter, die über den Tod ihres Jungen weinte. Und der Junge wurde auferweckt und seiner Mutter zurückgegeben. Und ja, dadurch habe ich mich sehr getröstet gefühlt, dass Jesus auch mein Leid sah bezüglich meiner Schwester und ja, eine Auferweckung aus dem geistlichen Tod ins ewige Leben sollte sich dann auch bestätigen. Als ich nämlich am nächsten Tag den Kalender umblätterte, stand dort, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und so fügte sich das Bild zusammen und Gott hat Etappe für Etappe mich da durchgeleitet durch dieses finstere Tal. Sein Stecken und Stab trösteten mich sozusagen. Trotzdem ist es mir noch unheimlich schwer losgefallen, loszulassen, weil ich durch so viel durchgegangen war mit ihr. Und ja, 2 Tage später im Gottesdienst predigte Jörg von Lazarus, der tot war, aber Jesus sprach ein Wort und er wurde lebendig. Lazarus war in Leinentücher gebunden und konnte sich selbst, ja, konnte nichts tun. Er war unfähig zu handeln in irgendeiner Weise. Und meine Schwester war geistlich tot und konnte ebenfalls nichts dazu tun. Und es ist halt nur Jesus wirken. Und dann, als nach dieser Predigt, konnte ich meine Schwester dann endgültig loslassen. Aber Jesus ist ja einer, der immer noch toppt. Und so hat er dann damit nicht genug sein lassen. Ich durfte dann 3 Wochen später etwas erleben, was mich dann endgültig wirklich in absoluten Frieden gebracht hat. Und zwar kam eine Schwester auf mich zu. Die hatte während der Anbetungszeit, als das Lied gesungen wurde, ich singe dir ein Liebeslied. Da ist ja diese eine Stelle, in deinem liebenden Arm. Da hat sie ein Bild gesehen vor ihrem inneren Auge und es war eine helle, strahlende Lichtgestalt, die ihre Arme weit ausgestreckt hat und in der Mitte stand meine Schwester. Und ich meine, was will man mehr als Bestätigung? Und ich war Gott so dankbar, dass er Gebete erhört hat, dass er mich durchgetragen hat. Das war einfach Wahnsinn. Und ich kann nur seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Allmacht loben hier und meinen Dank bringen für alles, auch wenn die Zeit für mich, wie man jetzt sieht, echt auch schwierig war. Aber er hat die Lasten mitgetragen. Und was mir später noch auffiel, war, ich habe auch bei meiner Schwester die Trauerrede gehalten und hatte mir einen Vers ausgesucht. Und der heißt, du Herr bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Es steht in Jesaja 63, 16. Also das kam auch noch dazu und ich finde, Jesus macht keine halben Sachen. Er hat das wirklich rund gepackt und ja, ich will ihn preisen für die Erlösung meiner Schwester. Das war's.
Da sage ich jetzt kein Wort mehr zu. Ich möchte jetzt Alena und Marlena bitten. Alena und Anja bitten, wie auch immer. Und vor eurem Zeugnis steht der Vers, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Da möchte ich frecherweise dazufügen, aus dem Mund von unseren Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Denn das ist das, was mich so sehr bewegt, dass wir eine Generation sind, die erleben, dass ihre Kinder von Jesus errettet worden sind, dass sie dabei sind, dass sie, mein Gebet für meine Kinder ist, dass sie Jesus mehr lieben, als ich ihn liebe. Das wünsche ich mir wirklich, denn das ist das Sicherste für sie und das ist das Glücklichste, Schönste für sie, da werden sie erfüllt sein. Wir erleben hier in der Gemeinde, dass unsere Kinder mit in unserer Mitte sind und dass sie ihm Lob bereiten, auch durch Zeugnisse.
Ja, also wir waren im Juni für 10 Tage ungefähr einfach verreist mit dem Auto, sind wir ja losgezogen und wollten einfach ja so ein bisschen Zeit für uns und mit Gott haben. Und da haben wir was erlebt, was wir heute gerne erzählen wollen. Ein Tag, der war ziemlich krass, weil wir waren am Morgen irgendwie in Amsterdam und der Tag war irgendwie schon ziemlich stressig und ja, die Autofahrt, da sind wir dann irgendwie über so einen Bordstein gefahren, weil da eine Bahnschiene war. Und dann haben wir schon so ein bisschen gehört, dass es so ein bisschen gekratzt hat unten am Auto. Und haben es dann aber auch ganz schön schnell wieder vergessen. Und dann sind wir weitergefahren. Und auf der Autobahn haben wir dann auf einmal so ein Kracken. Und das war so das erste Wunder für uns, dass halt gerade direkt daneben so ein Seitenstreifen angefangen hat, wo wir drauf fahren konnten. Und der war auch total schnell wieder zu Ende. Also war es echt so der perfekte Zeitpunkt sozusagen. Und ja, da haben wir halt gemerkt, dass der Auspuff abgefallen ist. war aber nicht schlimm. Alena hat ihn einfach abgemacht und ja, ihr Papa hat gesagt, wir können ohne weiterfahren. Haben wir dann auch gemacht. das hatten wir dann irgendwann auch wieder vergessen. Kam die nächste Sage, dass wir nämlich einen Schlafplatz brauchten. Wir haben dann, ja, es hat ziemlich doll geregnet und es war, glaube ich, auch schon so 9 Uhr, wo halt viele Campingplätze auch schon schließen.
Und wir hatten uns vorher im Auto, hatten wir uns in so einem Campingführer welche rausgesucht, aber also einen eigentlich nur. Aber da sind wir dann hingefahren. Und ja, dann hatte der halt irgendwie gar keinen Platz mehr, weil auch Pfingsten war an dem Wochenende und da haben wir irgendwie alle frei und also auch eine ganze Woche und fahren halt alle irgendwie weg und das war auf einer so einer Insel und da waren eh nicht so viele, also es waren schon viele Campingplätze, aber halt da war alles voll und dann sind wir bestimmt zu 10 Campingplätzen oder sowas gefahren und haben überall gefragt und das wurde halt immer später und später und dann war da einer, glaube ich, der irgendwie 50 Euro für eine Nacht gekostet und war irgendwie auch alles voll weit auseinandergezogen und dann dachten wir schon, nehmen wir das jetzt oder halt irgendwie, was machen wir jetzt? Und ich glaube, an dem Campingplatz haben wir auch gebetet dann, dass Gott halt irgendwie was macht, weil wir wussten halt echt nicht, wo wir schlafen sollen. Und dann haben wir noch bei so einem Bed and Breakfast gefragt, aber er hat schon eine Nacht für uns 100 Euro gekostet und dachten wir, okay, das ist die allerletzte Möglichkeit. Und dann haben wir schon überlegt, bei irgendeinem Bauern zu fragen, ob wir in seiner Scheune schlafen dürfen oder sonst irgendwas. Oder haben halt überlegt, im Auto zu schlafen. Und es hat die ganze Zeit echt total doll geregnet und auch nicht aufgehört. Und es wurde nicht weniger. Und wir waren schon echt voll fertig. Und dann wurde es irgendwie 10 oder 10:30 schon. Und dann haben wir auch echt, dann haben wir nur noch nach Bauernhöfen irgendwie Ausschau gehalten und haben uns gefragt, ob wir uns trauen, da irgendwie zu fragen. Und dann haben wir einen gesehen und dann hat Anja oder irgendwer hat halt zurückgeguckt. Also wir waren ein bisschen dran vorbeigefahren und dann stand da Camping Schutje und dann waren wir erstmal voll, okay, fragen wir da nochmal und dachten aber, die haben bestimmt schon zu oder sonst irgendwas. Oder auch schon total voll und dann ist Anja fragen gegangen und Alina und ich saßen im Auto und haben schon fast geheult, weil wir echt so fertig waren und dachten, der hat jetzt auch irgendwie alles voll. Und dann kam Anja zurück, voll fröhlich gelaufen. Und du dachtest so, das kann jetzt gar nicht sein. Und dann meinte sie, dass da echt noch, also dass da ein total viel noch frei ist und dass wir da schlafen können. Und das war echt der günstigste Campingplatz, den wir auf der ganzen Reise hatten. Und das war also von 3 ein Stück. Und der war aber so gut und die Leute waren so nett. Und wir haben irgendwie alles noch dazu gekriegt. Die Duschen haben am wenigsten gekostet und wir haben noch Strom dazu gekriegt umsonst und konnten alle unsere Sachen aufladen und das war total das Geschenk einfach, dass wir diesen Campingplatz gefunden haben und Gott uns da echt voll hingeführt. Es war irgendwie so eine kleine Nebenstraße auch, die voll, ja, so voll unbedeutend irgendwie, wo man nicht denkt, da kommt jetzt noch irgendwas und dann standen wir da und waren schon total glücklich und Alina und ich haben dann, ich weiß nicht, waren ja auch, haben voll geheult, als wir mit der Frau geredet haben vom Campingplatz und wir dachten uns, okay, was denkt sie jetzt? Das war sehr witzig und dann haben wir unser Auto dahingestellt, weil wir konnten das auch direkt neben unserem Zelt parken, das war auch ganz ungewöhnlich schon. Und dann haben wir unsere Sachen rausgeräumt und es hat einfach aufgehört zu regnen. Das war so.
Ja, es war einfach voll cool, weil es hat genau, als wir dann diesen Campingplatz entdeckt haben, hat es übelst aufgehört, dazu zu regnen und der Himmel war auf einmal richtig schön und das war so ein voll herrlicher Sonnenuntergang und das hat uns irgendwie alles noch voll fröhlich gemacht und das war richtig schön.
Ja, und dann, ja, da hatten wir dann 3 oder 4 Tage und dann haben wir am Ende den noch einen Brief geschrieben und noch was reingeschrieben von Gott und wir wissen ja, ob irgendwie was es denen gesagt hat oder so, aber vielleicht, ja. Aber es war echt richtig schön dort. Ja. Ja.
Vielen Dank, ihr drei. Also uns Müttern ist schon bewusst, was das bedeutet, wenn die Kinder größer werden und man muss sie auch mal so gehen lassen können und nicht immer dabei sein und wo ich doch so ein Muttertier bin und das da bin ich froh zu hören, dass Gott für euch sorgt auf Reisen. Na, wer? So. Besonders bewegt hat mich das nächste Zeugnis, als ich es vorab gehört hatte. Es geht auch um eines unserer Kinder. Raffi, bitte ich dazu nach vorne und lese die Verse Psalm 91, 10 und 11. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Ein unabänderliches und ewiges Gesetz in Gottes Wort steht in Sprüche 14, 26 und davon möchte ich euch kurz erzählen. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Haben wir ja auch in eurem Zeugnis gehört. Er tut das, ob wir es merken oder nicht merken, dass unsere Kinder beschirmt werden. Ich möchte berichten von Michi, wo ich es merken durfte und erfahren durfte, auch wenn ich es erst ein paar Tage später im Nebensatz rausgehört habe. Michi hat einen Nebenjob bei einem Geologen, der Steine bearbeitet und verkauft. Und seine Aufgabe an diesem Tag war es, Steine in eine Trommel zu tun, sieht wie ein Betonmischer aus, ausgekleidet mit Schmirgelpapier und einer Chemikalie. Das wird dann werden die Steine getrommelt und werden so glatt, dass sie so wie Handschmeichler sind. Was Michi nicht wusste, war, dass die Chemikalie fehlerhaft war, die in diese Trommel getan wurde. Er hat also die verschlossen, da ist ein 10 bis 15 Kilo schwerer Eisendeckel drauf, der noch gesichert wird mit Schrauben. Und er hatte das angestellt, der Trommelvorgang war zu Ende und er fing an, diese eine Schraube zu lockern, dass der Druck, ein bisschen Druck war immer drin, dass der Druck abging. Und in dem Moment, wo er das lockerte, war es so, als ob Jesus ihn nimmt und sagt, so, jetzt gehst du mal einen Meter zur Seite. Er ging einen Meter zur Seite und in dem Augenblick fliegt dieser 10 bis 15 Kilo schwere Deckel, da wo sein Gesicht war, in Richtung andere Raum dieser Scheune oder dieses Raumes und knallte dort rum. Dieser Deckel wäre in seinem Gesicht gelandet und hätte sein Gesicht kaputt gehauen, mit Sicherheit. Und er erzählte das ein paar Tage später, es hatte ihn nicht groß beeindruckt. Es hatte aber die Mitarbeiter dort beeindruckt und die hatten weiche Knie, Michi aber nicht, weil er erwähnte das dann ein paar Tage später im Nebensatz und ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht und erst nach und nach wurde mir klar, dass Gott wirklich ihn beschützt hat. Auch wenn Michi das nicht groß beachtet hat und ich auch erst nicht, aber dieses Tschup, so Deckel und wieder, ne? Ja, und da bin ich dankbar, dass Gott das tut. Er tut es auch und ich möchte ihm die Ehre geben dafür. Er passt auf uns und unsere Kinder auf.
Als Moderatorin komme ich mal wieder daher. Ja, wir sind Gott sehr dankbar für das, was er getan hat, für mich hier und für euch als Familie. Die nächste ist Martina. Ja. Psalm 62, Vers 3 steht über deinem Zeugnis. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken.
Ja, hallo. Also ich bin längst nicht so strukturiert wie Kirsten oder so, leider nicht. Ich muss das immer wieder zu meiner Schande gestehen. Also vielleicht nicht ganz so strukturiert, aber trotzdem vielleicht, also hoffentlich verständlich. Ja, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was ich überhaupt sage. Also seitdem ich zum Glauben gekommen bin, das war ungefähr vor 21 Jahren, habe ich ganz viel mit Gott erfahren. Und ich habe mir, glaube ich, bisher irgendwie so eine Mappe, habe ich mir vieles aufgeschrieben. Jetzt musste ich überlegen, was passt jetzt hier zeitlich rein. Und wollte mit Beginn jetzt im Sommer 09, also ungefähr vor 2 Jahren, da ging bei mir überhaupt nichts mehr. Da hatte ich im Prinzip so einen ziemlichen Zusammenbruch. Also ich neige auch dazu, mich selber teilweise zu überfordern, aber manchmal sind das einfach auch so äußere Umstände, die dazu beitragen. Also da war ich total überfordert und habe kaum noch einen Weg ins Nachbardorf geschafft. Also und bei mir ist es dann so, das äußert sich nicht in Magenbeschwerden oder rote Flecken, sondern darin, dass ich wirklich unter Panikattacken leide, Luftnot, Herzrasen und absoluten Angstzuständen. Das war da soweit. Es war eine schwierige Zeit vorher. Ich hatte ein halbes Jahr vorher meinen Vater verloren. Der ist an Krebs gestorben, war auch schwer die Zeit vorher. Dann hat sich meine ehemalige Schwiegermutter zu dem Zeitpunkt, es war alles innerhalb so ein paar Wochen, in dem Sommer 09, versucht umzubringen. Dann kam ein plötzlicher Tod im Urlaub eines guten Freundes dazu. Ich bin auf einen schweren Unfall zugekommen. Und ich musste meinen einen Sohn in eine Jugendhilfeeinrichtung bringen. Beziehungsweise mein Mann hat das, wir haben das so gemeinsam entschieden, weil es zu Hause einfach nicht mehr ging. Das war auch das Schlimmste, muss ich sagen, was darunter habe ich sehr gelitten. Also das war dann auch, denke ich, der ausschlaggebende Grund. Ja, dazu möchte ich dann gleich noch was sagen. Also da war ich am Ende. Ich habe dann auch einen Aushilfsjob aufgegeben. Der lief zwar nur eventuell 1-2 Mal in der Woche oder also wirklich wenig. War auch eigentlich ganz easy, aber ich habe kaum noch meinen Alltag geschafft. Gut, ja, und nun hing ich da und habe nur gedacht, ich brauche Ruhe. Ich brauche absolute Ruhe. Es war dann so, ich habe... Also Geschwister haben mich sehr unterstützt, Kirsten, Uschi, meine beiden Freundinnen, Claudia. Also sie haben sehr viel für mich gebetet, das weiß ich. Ich habe sehr viel gebetet, obwohl ich teilweise nur noch Stoßgebete auch formulieren konnte. Ja, und dann bin ich auch tatsächlich mal, ich gehe nicht ganz zum Arzt, aber dann bin ich tatsächlich zum Arzt gegangen, zum Facharzt. Der hat mir dann einmal Tabletten gegeben, damit ich keine Schlaftabletten, aber damit ich einfach entspannen und mal schlafen kann. Ich habe monatelang nicht mehr richtig geschlafen und mich zur Psychotherapie überwiesen. Gut, das habe ich dann auch erst, also das habe ich versucht bei einer Nichtchristin, da habe ich nämlich am schnellsten Platz gekriegt, war aber überhaupt nicht das, wo ich dachte, das hilft mir. Und habe dann auf wundersame Weise ganz schnell einen Platz, also ich weiß, manche sagen auch, braucht man nicht unbedingt, aber ich habe einen Platz bei einer Christin dann bekommen, die Psychotherapeutin ist und das hat mir sehr gut getan, muss ich sagen, das und auch die Tabletten haben mich jetzt erstmal wirklich so ein bisschen wieder zur Ruhe kommen lassen. Dann war ganz offensichtlich, dass während der Zeit Gott mich aus allem richtig rausgehalten hat. Also ich war da noch beim Jobcenter gemeldet, da hatte ich immer die richtigen Sachbearbeiter. Also seitdem ich da gemeldet war, hatte ich immer die richtigen Sitzen. Die Leute haben gesagt, wieso läuft das bei dir immer so? Und wir müssen alle 3 Wochen hin, wir müssen Bewerbungen zeigen, dass wir uns bewerben und so weiter. Bei mir war das nie so. Ich musste nichts vorweisen, ich musste auch nicht andauernd hin, das war schon immer so. Die haben mir keinen Druck gemacht und da war dann auch wirklich mein Sachbearbeiter, der gesagt hat, Sie brauchen mir nichts nachzuweisen, wir nehmen Sie erstmal aus allem raus, machen Sie sich keine Gedanken. So, dann war ein Gerichtstermin. Also ich habe immer nur bei jedem Termin, der auf mich, ich habe immer, das schaffe ich nicht, ich kann nicht, ich kann, ne, kann ich nicht mehr hinfahren, halte ich nicht aus. Dann war ein Gerichtstermin. Ich hatte 2 Jahre vorher eine Klage erhoben gegen das Jobcenter, gegen eine Entscheidung da. Der war ausgerechnet in dieser schweren Zeit. Da habe ich schon damit geliebäugelt, das alles wieder, also im Prinzip meine Klage zurückzuziehen, weil ich dachte, kann ich nicht hingehen, schaffe ich nicht kraftmäßig. Da war es dann so, ich habe, meine Anwältin hat erst versucht, das mit dem Richter klarzumachen, dass das ohne meine Beisein im Prinzip abgehandelt wird. Da hat er gesagt, ist nicht, sie soll kommen und so weiter. Ja, und ich habe immer nur gesagt, nee, geht nicht. Ja, und im Endeffekt hat er mich einen Tag vor der Verhandlung, hat er mich angerufen und hat mit mir geredet und ich habe ihm das so dargestellt, er hat gesagt, und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich ziehe jetzt einfach die Klage zurück, hat er gesagt, das würde ich aber nicht machen, jetzt sind sie schon kurz vor der Verhandlung und dann würden sie ja im Prinzip alles jetzt aufgeben. Ich versuche das ohne ihr Beisein, ich versuche da auch zum Ergebnis zu kommen, wenn wir das nicht kommen, vertagen wir die Verhandlung. Also da sah das dann wieder ganz anders aus. Er hat die Entscheidung auch getroffen. Ich habe Geld vom Jobcenter gekriegt. Also ich hatte Erfolg auch mit meiner Klage. Und das alles ohne mich. Also ich hätte an dem Tag nicht vor Gericht stehen können. Auch nicht als Zeugin oder Klägerin. Ne? Ja, zu dem Zeitpunkt ging dann auch mein Auto nicht mehr durch den TÜV. Und ich habe gesagt, und da jetzt noch ins Internet und rumzusuchen. Ich hatte noch auch nicht die Kraft, im Internet oder Zeitung irgendwo nach dem Auto jetzt zu suchen, gar nichts. Ich habe immer nur gebetet. Und dann war das so, dass der Uwe, viele kennen ihn ja hier, Uwe Kretschmann, dann irgendwie gesagt hat, ach, ich habe hier gerade ein Auto stehen. Tanja und Martin, wie heißen sie mit Nachnamen? Genau. Da gehört der Tanja und sie wollen ihn eventuell verkaufen. Kannst du dir ja mal angucken. Ja, und meine Tochter sagte noch, als ich da auf dem Weg war zu Martin, da sagte sie dann noch zu mir, ach, unser Auto hat so eine schöne Farbe, unser altes. Ja? Und aber hol nicht eins in so einer doofen Farbe. Ja gut, und dann kam ich also zu Uwe und das Auto stand da, das Auto hat fast genau die Farbe wie unser Vorgänger. Es ist, und alles stimmte an dem Auto und dann musste ich nur noch Tanja fragen, die waren eigentlich noch ein bisschen unentschlossen und dann habe ich nachgefragt, gesagt, ich würde euer Auto nehmen. Ja, preislich alles, was ich mir vorgestellt habe, sie haben mir das Auto gegeben, also ich musste auch mich nicht anstrengen. Ja, ich hatte das Gefühl, ich war in Watte gepackt in der Zeit. Also es ging monatelang. Da hat Gott wirklich so gesorgt, dass ich mich raushalten konnte aus den Dingen. Ja, dann, also ich bin dann schon eine ganze Ecke zur Ruhe gekommen wieder, konnte wieder besser schlafen. Dann bin ich im Frühling 2010 leider auf die Nase gefallen, also habe mich in eine Beziehung mit einem Nichtchristen begeben und dazu möchte ich jetzt nicht so ausführlich was sagen, aber ich kann sagen, dass Gott also sogar das gebraucht hat, um mich im Prinzip so aus den Ängsten komplett rauszuholen. So, ich weiß nicht, durch wahrscheinlich an hormonelle Sachen, keine Ahnung, und das ist stabil geblieben. Also er hat aus meinem Versagen was Gutes gemacht und das ist nicht, also ganz viel Gnade geschenkt und das ist nicht das erste Mal, dass er das in meinem Leben gemacht hat. Dass da, wo ich wirklich versagt habe, massiv, da hat er das für mich zum Guten gebraucht. Ja, also wer mich zu dem Zeitpunkt oder über die Jahre hin kannte, Kirsten zum Beispiel oder Uschi, sie wissen, dass ich immer mal an Ängsten und so gelitten hatte. Auch Zugfahrten waren eine Weile nicht mehr möglich, allein Autobahnfahrten, also ich war sehr eingeschränkt in dem. Das war dann alles weg. Ich war wieder viel freier. Und es ist sogar so, ja, vielleicht machst du mal das.
Und eine Gabe des Herrn. Also da sind 2 Komponenten drin. Einmal sind es eine Gabe, aber nicht nur eine Gabe, sondern sie sind eine Gabe des Herrn.
Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass ich hier total cool stehe, aber der Lobpreis und die anderen Zeugnisse haben das Ihrige dazu getan. Also die fängt mit einer Heulsuse an, hört wahrscheinlich mit einer Heulsuse auf. Auch wenn ich sonst so schüchtern bin, ich schäme mich meiner Tränen nicht. Und mir fielen auch diverse Autogeschichten ein. Ne? Hier sitzen so ein paar, die mit mir im Auto gefahren sind. Ich habe dann die Einladung rausgegeben, fahrt doch mit mir zur Frauenfreizeit, ihr erlebt garantiert irgendeinen Unfall oder sonst was. Aber ich habe ein bisschen ein anderes Thema. Das ist so Gottes Humor in der Geschichte, wo es für uns brenzlig wurde, hat er sich da echt mit Witz auch immer wieder zu uns gestellt in diesen Autogeschichten. Aber was ich euch erzähle, das fiel mir eben als erstes ein, was Gabi mir sagte, und mein Gehirn war auch ganz blank. In dem Moment war leer, als du mich gefragt hast, die sind mir nicht eingefallen, sondern es fiel mir nur das eine ein, das sollte wahrscheinlich so sein. Eigentlich führt es das weiter, was du gesagt hast, dass Gott eben in der Stille treu ist und auch spricht. Und will euch von einer, so ungefähr 6 Jahre, das kann man nachher mit den Details, die ich erzähle, ganz gut nachrechnen. Da ging es uns ehemäßig sehr schlecht. Wir waren in einer Situation, wo wir durchaus auch eine Grundlage gehabt hätten, uns zu trennen. Wir haben uns aber durch Seelsorge zusammengerafft, durch Vergebung, und haben uns entschieden, zusammenzubleiben, weiterzukämpfen. Und ich habe in dieser Phase Gott darum gebeten, weil Aaron war da schon 6, dass wir noch mal ein Kind bekommen. Ich habe mich danach gesehnt, und Flecken war nie offen danach dafür, gesagt, er ist zufrieden damit. Und Gott hat mein Herz gesehen. Also es geht viel, was ich euch erzähle, ums Herz auch, was Gott kennt. Und dann bin ich schwanger geworden, habe so gebetet, auch schenkst doch auch in der Situation, in der wir waren, als Bestätigung für unsere Ehe. Was ja aus der Ehe herauskommt, Kinder, aus der Beziehung, und weil es eine Gabe Gottes ist, das ist übernatürlich, ein Kind zu bekommen. Können wir nicht durch unseren Willen steuern. Und dann haben wir uns auch gefreut, und ich war schwanger, und dann sagte auf einmal die Ärzte, dass, Ärztin, das sieht nicht gut aus, war so 8., 9. Woche rum, 10. Woche, das wird nichts, die Werte sind so hoch, ich wusste, immer Blut abgenommen wurde, da muss ein bestimmter Beta-HCG-Wert erreicht sein, dass das ein Zeichen für eine gesunde Schwangerschaft ist, und der war bei mir viel zu hoch, was eigentlich schon auf eine Fehlgeburt hinwies, und ich konnte es gar nicht glauben, wieso, ich habe in dem Jahr schon so viel durchgemacht, wieso mutet mir das Gott jetzt nochmal zu, ich habe doch drum gebetet, er hat mein Gebet erhört, und wieso muss ich jetzt diesen Weg gehen? Und ja, sie müssen ins Krankenhaus, sie müssen da jetzt einen Eingriff machen lassen, und das mache ich nicht ohne Blutung. Also ich würde das ganz klar von außen sehen, dass das mache ich nicht einfach auf eine Diagnose hin. Ärzte täuschen sich so oft. Wir waren beide zusammen bei diesem Termin, sind nach Hause gefahren. Im Auto habe ich echt zum ersten Mal, also ich bin noch nicht ganz so lange, glaube ich, wie du, Martina, seit 94, aber in der Situation habe ich zum ersten Mal, wir haben schon viel durchgemacht, aber ich habe echt gefragt, warum. Und passt auch nochmal zu, was Jörg auch gesagt hat, am Sonntag so ausgelegt aus dem Plan, wir dürfen solche Fragen auch stellen. Gott beantwortet ihr nicht immer. In der Situation hat er mir eine Antwort gegeben. Und dann habe ich die ganze Nacht gegrollt mit Gott, also wirklich richtig gegrollt. Das habe ich auch eigentlich so sonst noch nicht erlebt mit ihm. Von meiner Seite aus, weil ich immer mich da auch im Glauben wieder eingeordnet habe, in der Hoffnung. Aber in dem Moment, das war irgendwie so, ich habe, glaube ich, auch in der Nacht Blutung bekommen. Oder in der Nacht, zwei Tage später. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ich wusste es zu Hause nicht mehr so genau. Ich habe keine Blutung bekommen in der Nacht. Aber ich bin morgens aufgestanden und habe gedacht, ich will nicht weiter grollen. Ich habe keinen Grund. Auch wenn unser Jahr jetzt schwer war, habe ich doch Hoffnung, habe ich Glaube, habe ich Hoffnung. Ich kann dir vertrauen. Du bist gut gewesen in all den Jahren zu mir. Und das bist du auch in der Situation. Und in der Weise habe ich Gott ganz persönlich erlebt, dass er mehrfach zu mir gesprochen hat. Manchmal hat man so Bibelstellen präsent, aber auch die Stelle, die du eben nanntest, das ist nicht eine Stelle, die einem so geläufig ist. Und dann haut er Stellen raus, die ganz persönlich sind, und die wissen, es passt, ist ganz individuell. Und die will ich euch gerne vorlesen. Wohl dem Menschen, ist im Psalm 84, Vers 6, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl den, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. In der Zeit habe ich wenig geweint, aber ich wusste, wenn ich jetzt hier stehe, werde ich es wahrscheinlich tun. Weil ich war einfach so getröstet in der Situation, auch später. Das war schon Trauer da. Es war aber es ist so für mich, Gott kennt uns. Er kennt mein Herz. Er sieht in meinem Herzen vorbereitete Wege, gebahnte Wege sind für mich vorbereitete Wege, die sind schon gegangen worden. Und er wusste, dass ich das schaffe mit ihm. Dass er hat mir das zugetraut, er hat mir das zugemutet und er hat mich getröstet in der Situation. Mit mir wirst du da durchgehen. Du kommst zu Quellen, Quellen sind frisch. Und Frühregen ist so was Reines, was Sauberes, was Frisches. Er wird mich stärken da drin, er wird mich durchtragen. Das war freitags morgens, ich habe samstags nachts Blutungen bekommen. Das war auch ziemlich massiv und habe auch sofort einen Eingriff bekommen in der Nacht, war eine Notoperation. Und ich war aber vorbereitet dann darauf und habe dann einfach auch, war klar in dem Moment, es ist, Gott hat das so geführt, warum auch immer. Er hat sich in so vielen Äußerlichkeiten da auch bewährt. Ich habe Blutungen bekommen. Ich musste diese Entscheidung nicht treffen, dass ich da jetzt einen Eingriff vornehmen lassen muss. Die Ärztin hat gesagt, es wäre ein Windei. Das heißt, es ist eine Eihülle da und es wäre eben keine Anlage für ein Baby. Meine nachfolgende Ärztin, die ich dann gewechselt habe, hat gesagt, die ist sich da nicht sicher. Für mich ist irgendwie, wenn es was war, ich weiß das nicht sicher. Dann war es eine Hanna, da habe ich eine klare Sicht da gehabt für, ich weiß aber nicht mehr, Sister, was heißt Hanna nochmal? Gott ist Gnade, glaube ich. Irgendwie sowas in die Richtung, ne? Mhm. Ja, Jo muss, glaube ich, dabei sein, weil Jo ja Gott heißt, ne? Und ich weiß es nicht, das ist eine Frage, die ist offen geblieben für mich. Gott weiß es, ich weiß aber, wenn es ein Baby gegeben hat, wenn es eine Seele da war, dann ist sie bei Jesus, geht's der... der oder demjenigen Menschen geht's gut. Das war der Trost. Dann war es für mich so, ich mache das nicht mehr durch. Ich will das nicht mehr. Ich gehe da nicht mehr durch, mache ich nicht mehr. Wir haben 2 Kinder erreicht. Und dann wollte mein Mann auf einmal. Ja. Dann mussten wir 3 Monate warten. Und ich glaube, beim ersten Mal sofort schwanger. Also nachdem wir dann nicht mal verhütet haben. Und das ist Elina. Die meisten von euch kennen diesen Besen. Diesen strahlenden Besen. Die liebt ihren Papa. Die liebt mich auch, aber die hat ist eine ganz offenherzige, die geht auf ihn zu und die kitzelt alles aus ihm raus an Emotionalität, was möglich ist. Da ist viel möglich, der ist ein Südländer, der hat das alles hier hinter. Ja, und ich hatte aber vorher, ich weiß das auch nicht mehr vom Zeitpunkt so ganz genau, auf jeden Fall hatte Gott mir auch dazu eine Bibelstelle gegeben. Und ich denke, so wie die auch wie sie hier geschrieben ist, dass es vorher war, bevor ich schwanger wurde. Das ist Psalm 37. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und das war in dem Moment, dass Gott mein Herz kannte, über lange Jahre, dass ich mich nach einem Baby gesehnt habe. Das ist ein Wunsch, den man auch, der göttlich ist. Und er hat es gesehen und er hat es eben über Bitten und Verstehen auch innerhalb kürzester Zeit geschenkt, was ich mir auch nicht erklären kann, weil ich das weiß, dass das auch Gott das sehr unterschiedlich macht. Und ja, das war so eine Bestätigung. Nein, das war nicht eine Bestätigung, das war einfach so klare Anweisung, die Gott mir in der Situation gegeben hat, wie ich mich immer auszurichten habe, an ihm zu halten, ihm zu vertrauen. Und das war alles im Zeitraffer ein Erlebnis. Manche haben da Jahre. Bei mir war es ein Zeitraffer von ein paar Monaten. Aber es war trotzdem so lehrreich für mich. Und dann haben wir Elina bekommen. Das lief auch alles gut. Die Angst war natürlich schon dann da, dass es wieder irgendwas schief laufen könnte. War aber alles nicht so. Ging alles gut. Die ist eine ganz starke, ganz herzliche. Und dann wurde sie gesegnet. Und mein Bruder Peter hat denselben Vers rausgesucht für den Segensvers. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Er wusste das nicht und das war so eine doppelte Bestätigung, wie du es auch erlebt hast, nur bei mir mit mehr Monaten dazwischen. Und was für mich darunter steht, das ist jetzt für mich ganz persönlich das Erlebnis, wie Gott sich in der Tiefe, in Trauer, in einer schwierigen Zeit, habe ich immer erlebt. Wirklich immer. Da ist Gott treu. Er spricht immer. Er spricht ganz oft nicht, wenn ich es will. Ganz viele Punkte, wo ich total ungeduldig bin, wo ich will, jetzt, dann jetzt gleich.
Okay, dann ein bisschen später, aber alles am selben Tag.
Na, und da habe ich erlebt, immer, wenn es wirklich heiß hergeht, wenn wir denken, das schaffen wir jetzt nicht mehr, da ist er wirklich treu, weiß, was wir brauchen und spricht. Und will euch das so, ich wollte nicht so sehr dozieren, aber ich will euch das trotzdem ans Herz legen. Ihr habt jeder was Unterschiedliches am Herzen. Und da geht es so Wünsche wie nach dem Ehemann, nach dem Kind, nach noch einem Kind, nach mehr Frieden in der Ehe, ich weiß nicht, nach Gesundheit. Das sieht Gott alles und er hört uns da drin. Das ist das, was er hat. Er kennt mein Herz besser, als ich selber kenne. Ich musste da an Petrus denken, der dreimal gefragt wird von Jesus, liebst du mich? Und dann sagt Jesus, ich hatte so eine Erinnerung, dass Petrus ihm antwortet, du kennst mein Herz. Ich habe es eben nochmal nachgeschlagen, da steht, du kennst alle Dinge. Und das ist Herz mit einbegriffen, er kennt alle Dinge. Besonders unser Herz.
Noch eine Ansage. Es gibt noch ganz viel Eis übrig, ist übrig von Christines Geburtstag. Alle Frauen, die mithelfen beim Aufräumen, Abwaschen und so, werden mit Eis verwöhnt werden. Okay. Ja, ich denke, wir singen zum Abschluss ein Lied, bitte. Und ich bete auch gleichzeitig zum Abschluss jetzt, ja. Jesus, wir sind überwältigt von deiner persönlichen Nähe, von deiner Liebe zu uns. Wir danken dir so sehr, dass du unser Herz siehst und den Schrei unseres Herzens mit allem, was wir sind und haben und ja, dir zu leben, dir zu dienen, dich zu lieben. Wir danken dir so sehr, dass du dich erweist als unser Gott, in so vielen verschiedenen Situationen und verschiedenen Problemen. Du bist treu. Du bist treu, auch wenn wir untreu sind. Und aber wir können uns auf dich verlassen, denn du bist ein Fels. Du bist ein starker, wunderbarer Gott. Wir loben und preisen dich. Danken dir auch für all die Dinge, die die anderen erlebt haben, wo du uns einfach nah warst. Segne bitte den Rest des Tages. Amen.